HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Man könnte sagen, wir verlieren ein Stück Hessen, denn nach mehr als 150 Jahren ist die Frankfurter Binding-Brauerei Geschichte. Am Mittwochabend ist das letzte Bier abgefüllt worden, der Betrieb wurde eingestellt. Damit schließt die letzte Brauerei in der Stadt nach einer langen Bierbrauertradition. Zu hohe Verluste am Standort Frankfurt, heißt es. Die Marke soll es aber weiterhin geben. HR-Inforeporterin Gabi Beck berichtet.
Das allerletzte Bier, das am Sachsenhäuser Berg gebraut worden ist, war ein Binding Römerpilz. Das war der Wunsch der Mitarbeiter. Es ist allerdings nicht überliefert, ob sie sich zum Abschied auch noch eins gegönnt haben. Es war ein langer Abschied. Schon im letzten Jahr hatte die Radeberger Gruppe angekündigt, dass das Binding-Bier, das so sehr mit dem Namen der Stadt Frankfurt verknüpft ist, künftig in Nürnberg produziert wird. Sprecherin Birte Kleppin.
War eine schwere Entscheidung, sage ich ganz ehrlich, weil es eben wirklich hier unsere Keimzelle ist, weil es wirklich direkt bei uns an der Hauptverwaltung ist. Wir haben ja verschiedene Produktionsstandorte, 13 insgesamt in ganz Deutschland. Da ist die Binding-Brauerei eine mit den größten Überkapazitäten. Hier stehen ungefähr 2/3 der Anlagen leer, das heißt, sie sind nicht ausgelastet. Wir haben Kostensteigerungen, wie wir sie wirklich noch nie in dieser Branche gesehen haben. Dann kommt das in so einer Situation natürlich aufs Tapet.
Rohstoff ist teurer geworden, Glas zum Beispiel, selbst Paletten, aber auch natürlich die Energiepreise sind gestiegen. All das hat dazu geführt, dass die Produktion von Binding auf dem Sachsenhäuser Berg nicht mehr rentabel war. Bitter für die 150 Mitarbeiter in der Traditionsbrauerei. Nur 66 bleiben der Radeberger Gruppe erhalten. Sie finden andere Jobs in der Zentrale. Für den Rest gibt es einen Sozialplan. Manche von ihnen sind über 30 Jahre bei Binding. Aber nicht nur die Mitarbeiter, auch die Frankfurter selbst müssen eine liebgewonnene Tradition nun verabschieden.
Ich finde, Binding gehört zu Frankfurt, wie der Main zu Frankfurt gehört.
Ich finde es sehr schade, dass der Name zwar noch da ist, aber dass da nichts mehr da ist, was an dieses Produktionsstandort erinnert.
Ich weiß, als Kind, ich habe den Duft der Gerste gerochen. Also es gehört einfach zu Sachsenhausen.
Wenn man da hochfährt, diese Kessel, wird das dann abgebaut, wird das Museum.
Und tatsächlich wünscht sich die Stadt Frankfurt, sie unter Denkmalschutz zu stellen. Bislang allerdings hat das Land abgewunken. Sie sind prächtig, diese 5 riesigen Kupferkessel, und weit sichtbar, wenn man die Darmstädter Landstraße hochfährt. Jetzt allerdings sind sie nur noch Symbol einer langen Braugeschichte der Stadt Frankfurt.
Eine Tradition geht zu Ende in Frankfurt. Die Binding Bierbrauerei hat dicht gemacht. Die Marke bleibt aber erhalten. Gabi Beck berichtete. Gesetze gibt's eigentlich keine mehr zu beschließen. Trotzdem findet so kurz vor der Landtagswahl nochmal eine Plenarwoche statt. Gewählt wird in Hessen am 8. Oktober ein neues Parlament. Ja, und bis dahin ist nicht mehr viel Zeit. Wir sind mitten im Wahlkampf und die Nervosität bei den Parteien ist hoch. Entsprechend sind am Donnerstag auch die diversen aktuellen Stunden im Plenum abgelaufen. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke.
Vizepräsident Frank Lorz von der SPD hatte heute so seine liebe Mühe, dass es im Landtag einigermaßen ruhig zugeht.
Drucksache 20-11576. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, warum Sie mir es heute so schwer machen. Ich gebe jetzt gerade den Tagesordnungspunkt bekannt. Da weiß ich ja nicht, warum da von links und von überall Zwischenrufe kommen. Bitte mir das.
Mit jeder aufgerufenen Drucksache heute war klar, wir sind mittendrin im Wahlkampf. Jede der Fraktionen hat die aktuelle Stunde heute nochmal genutzt, um ihren wichtigsten Punkt aufzurufen. Für die SPD war es das Thema Lehrermangel und Bildungspolitik.
Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer und Hessen hat keine Ahnung, wie viel, meine Damen und Herren. Das einzige Bundesland, das nicht benennen kann, wie viele Lehrerstellen aktuell nicht besetzt sind, meine Damen und Herren.
Auch die Linksfraktion hatte das Thema heute nochmal auf die Tagesordnung gebracht. Die Co-Fraktionschefin Elisabeth Kuhler hatte etliche Kritikpunkte Richtung Kultusminister Lorz.
Ich war in diesem Jahr an Schulen, in denen 50% der Belegschaft krankheitsbedingt ausfiel. Dazu kommen Lehrertablets, mit denen man eigentlich gar nichts anfangen kann. Dieser Kultusminister ist die personifizierte Verantwortungslosigkeit, meine Damen und Herren.
Der angesprochene Kultusminister Alexander Lorz von der CDU geht dann auch noch ans Rednerpult.
Der stellvertretende Ministerpräsident hat das eben hinter mir reingerufen. Genauso habe ich mir eine Plenarsitzung 16 Tage vor der Wahl vorgestellt. Ich kann das nur unterstreichen. Es ist Wahlkampf.
Und damit geht es auch nahtlos weiter. Es folgt das Thema Demokratie. Die sei keine Selbstverständlichkeit, sagt Fraktionschef Matthias Wagner von den Grünen und grenzt sich deutlich vom Koalitionspartner CDU ab.
Diese Brandmauer muss eine feste Mauer sein und kein löchriger Käse. Niemals mit den Feinden unserer Demokratie bedeutet eben niemals. Und es bedeutet nicht, es kommt darauf an, worum es geht, meine Damen und Herren.
Der Konter der AfD folgt direkt und führt dazu, dass Vizepräsident Frank Lorz schon wieder mal kurz dazwischen gehen muss.
Wählen Sie nicht grün, wählen Sie demokratisch. Geben Sie den Grünen, den Feinden einer freiheitlichen Demokratie, keine Stimme und damit keine Macht.
Kollege Herrmann, also ich glaube nicht, dass hier nur Feinde der Demokratie im Haus sitzen. Wenn wir uns gegenseitig alle die Demokratiefähigkeit absprechen, dann frage ich mich, warum wir überhaupt noch da sitzen.
Es folgen noch Debatten über die Migrations- und Innenpolitik und eines der Lieblingsthemen der FDP. Oliver Stierböck fordert:
Der Kampf gegen das Auto muss aufhören. Es braucht eine Verkehrspolitik, die der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger Rechnung trägt.
Dann geht der grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir ans Rednerpult und stellt süffisant fest:
In 17 Tagen ist Landtagswahl und wie groß die Angst der FDP vor diesem Termin ist, konnte man an der Rede des Kollegen Stierböcks sehen. Ich verstehe die Angst.
Jeder wollte heute noch mal seine Punkte im Plenum unterbringen. Es wurde kräftig ausgeteilt, auch Richtung Berlin. Und es musste kräftig eingesteckt werden. Sie ist bei allen Parteien zu spüren, die Nervosität so kurz vor der Landtagswahl.
Das war ein Bericht von Ariane Focke aus Wiesbaden. Der Deutschen liebstes Gemüse ist die Tomate. Doch Tomaten sind deutlich teurer geworden, das liegt unter anderem an den gesunkenen Erträgen. Werden Tomaten im Salat oder auf der Pizza bald zu Luxusgütern? Tja, es braucht jedenfalls neue Tomatensorten. Ja, Tomaten, die auch unter den veränderten Klimabedingungen gut reifen und natürlich gut schmecken. Genau solche neuen Tomatensorten züchten gerade Agrarwissenschaftler der Uni Kassel. Thorsten Schweinhardt.
Gemischte Tüte, groß, klein, bunt, alles
gemischt,
was
kommt.
Groß und fleischig oder klein und süß. Tomaten-Heidi hat sie alle. In ihrer Gärtnerei bei Frankfurt zieht Heidi Jung die verschiedensten Tomatensorten. Leider sind ihr in diesem Frühjahr besonders viele eingegangen, wegen Kälte.
Tomate ist die Diva unter den Gemüsen.
Fast noch gefährlicher ist zu viel Regen, denn mit der Feuchtigkeit kommt für die Tomatenpflanzen eine gefährliche Krankheit.
Dann bildet sich diese Kraut- und Fruchtfäule oder Braunfäule genannt. Und das ist ein Totalschaden.
Vor allem bei feuchtwarmem Klima breitet sich die gefürchtete Pilzkrankheit unter Tomaten aus, wenn sie ungeschützt im Freien wachsen. Dazu kommen Veränderungen im Wetter durch den Klimawandel, häufigere Regenfälle, aber auch längere Dürreperioden. Das alles hat dazu geführt, dass es sich für die Landwirte kaum mehr lohnt, Tomaten in Freilandanbau zu ziehen. Die meisten Tomaten reifen heute in Gewächshäusern, wo sie automatisch bewässert und klimatisiert werden. Allerdings verbraucht das extrem viel Energie. Wie man dieses Problem lösen kann, erforscht Dr. Bernd Horneburg, Agrarwissenschaftler von der Uni Kassel. Auf dem Freigelände der ökologischen Pflanzenzüchtung Culinaris züchtet er dürre- und regenresistente Tomatenpflanzen.
Hier haben wir Top-Zuchtlinien, die wir entwickelt haben, die sehr produktiv sind.
Es ist mühevolle Kleinstarbeit, solche neuen Linien zu züchten. Die vielversprechendsten Pflanzen werden von Hand bestäubt und gekreuzt. Das Ergebnis ist stets ungewiss. Circa 7 Jahre dauert es, bis eine neue, erfolgreiche Sorte erschaffen ist.
Eine neue Herausforderung ist Dürre, Trockenstress. Wir brauchen Sorten, die auch mit ganz wenig Wasser auskommen können.
Mit solchen Pflanzen könnte man auch in Deutschland Tomaten wieder großflächig im Freiland anbauen. Immerhin verdrückt jeder Deutsche pro Jahr im Durchschnitt etwas mehr als 30 Kilo Tomaten. Umso wichtiger wäre ein klima- und ressourcenschonender Anbau, betont Bernd Horneburg.
Die Pflanzen brauchen nicht bewässert zu werden, die brauchen nicht gedüngt zu werden. Der Ressourcenverbrauch ist hier etwa 1/10 bis 1/20 pro Kilo Frucht verglichen mit Gewächshausanbau.
Die neuen Züchtungen auf dem Versuchsfeld werten Mitarbeiter minutiös aus. Sie notieren Zustand, Blatt- und Fruchtgröße und den Ertrag. Ach ja, und testen natürlich, wie lecker die Früchte sind. Die besten Pflanzen werden vermehrt und kommen in den Handel. Schon im nächsten Jahr soll das neue Saatgut frei verkauft werden. Gärtnerin Heidi Jung würde die Überlebenskünstler sofort anbauen.
Wenn eine Tomate auch nicht so viel Wasser braucht, dann würde die bestimmt auch mal Trockenperioden überstehen. Aber ich würde das mega gern mal ausprobieren.
Die Tomaten der Zukunft werden also vielleicht bald wieder unter freiem Himmel reifen. Ein Beitrag war das von Thorsten Schweinhardt und Barbara Petermann. Kaum eine Epoche hat die Zukunft so sehr gefeiert wie die 1950er und 60er Jahre. Das Wettrennen und die Eroberung des Weltraums und die schier grenzenlosen Möglichkeiten der Atomkraft haben viel kreative Energie und Visionen vom Leben in der Zukunft entfacht. Unverwechselbare Ikonen aus diesen zwei Jahrzehnten werden in der neuen Sonderausstellung Into the Space Age im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt gezeigt. Unser Reporter Raphael Stübig hat schon mal geschaut.
Der Start der russischen Raumsonde Sputnik 1957 und die Brüsseler Weltausstellung im Jahr darauf mit dem überdimensionalen silbernen Atommodell stehen am Anfang der Ausstellung als Symbole für den damaligen Fortschritt, lösten den Wettlauf zum Mond und eine Begeisterung für Atomkraft aus.
Die Wunderenergie, mit der man ganze Städte erleuchten konnte. Wie sich das ins Kinderzimmer trägt, ist eben eine Dampfmaschine in Form eines Atomkraftwerkes. 1958 herausgegeben. Und es heißt dann darinnen, lieber junger Freund, ein neues technisches Zeitalter ist angebrochen.
Die Spielzeugdampfmaschine ist eines der Lieblingsstücke von Kurator Wolfgang Klüber, der vor allem aber auch dem Wohndesign der 1950er und 60er Jahre viel Raum gibt. Futuristische Sitzmöbel aus Kunststoff ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausstellung.
Am Sitzmöbel erproben sich auch viele Designer. Und ich finde es ganz interessant, dass wer durch die Ausstellung läuft, wird feststellen, wir haben kein einziges Stuhlbein. Die klassischen vier Stuhlbeine, die werden alle negiert. Man macht Kufen, man macht Trompetenfüße. Das ist eine ganz, ganz wichtige Neuerung, die hier auf einmal im Möbeldesign auftritt.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Nacht.
Einige Designklassiker haben es auch auf die Filmleinwand geschafft. Der Tulip Chair von Eero Saarinen zum Beispiel ist in der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion zu sehen, sagt Wolfgang Klüber.
Und der Sessel Gin, den wir hier haben, der findet in 2001 Odyssee im Weltraum Verwendung. Und wir haben also ganz bewusst immer diese Gegenüberstellung auch gemacht von Fotos aus den Filmen und den Originalobjekten, sodass Besucherinnen einfach sehen können, ach, guck mal an, das ist ein Entwurf und der ist tatsächlich in Science Fiction übergegangen.
Auch die Modewelt der 50er und 60er Jahre wird von Zukunftsvisionen beeinflusst. In einer Vitrine ist zum Beispiel eine transparente Frisurenschutzhaube aus Acrylglas zu sehen, die sogenannte Space Bubble, die der italienische Designer Emilio Pucci für Stewardessen entworfen hat.
Damals gab es ja noch nicht die direkte Gangway vom Flughafengebäude zum Flugzeug, sondern man musste eben über das Rollfeld laufen. Da war es windig und dann konnten die Stewardessen diese Astronautenhaube aufsetzen. War kein großer Erfolg, aber es sah unglaublich spacig aus.
Into the Space Age, Visionen und Design, so heißt eine neue Sonderausstellung, die bis zum 7. Januar im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt zu sehen ist. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen, zu hören auch in der ARD Audiothek und bei uns auf hrinforadio.de.